Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Ein letzter faszinierender Gedanke, den Sie bereits erwähnt haben. Studien haben gezeigt, dass das Setzen eines Lebensziels die Sterblichkeit verringert. Ich werde also älter leben, wenn ich mir vornehme, welche Bücher ich noch lesen muss.
Yes, I certainly think anything that motivates you.
Ja, ich denke, dass alles, was Sie motiviert, was Ihnen einen Grund gibt, am Leben zu sein, wahrscheinlich eine gute Sache ist. Und deshalb ist es definitiv gut, eine Liste mit Büchern zu haben, die Sie lesen möchten.
Damit ist es naturwissenschaftlich bestätigt. Lesen hat eine lebensverlängernde Wirkung. Denn es war nicht irgendein Literaturenthusiast, den Sie da gehört haben. Nein, es war der Chemie-Nobelpreisträger des Jahres 2009, Venki Ramakrishnan.
Sein neues Buch heißt Warum wir sterben und da setzt er sich kritisch mit den derzeit hochgehandelten Wundermethoden mit allerlei Nahrungsergänzungsmitteln und Einfriertechniken auseinander, die unser Leben verlängern sollen. Im Gespräch mit ihm haben wir aber erfahren, dass es ganz einfache Methoden gibt, ihr Leben zu verlängern. Zum Beispiel, indem Sie unseren Podcast mit dem Umblättern hören, bekommen Sie nicht nur viele Buchtipps, sondern auch Ratschläge, wie Sie Ihr Leben verlängern. Und außerdem wollen wir hoch hinaus mit Ihnen und feiern Emilia Earhart, über die gleich zwei Bücher erschienen sind, die wir Ihnen auch vorstellen.
Also, herzlich willkommen beim Literaturagenten-Podcast.
Radio 1. Favorit Buch.
Alle reden über Longevity, Langlebigkeit, was wir alles tun und lassen müssen, um möglichst lange und gesund zu leben, in Kältekammern zittern, Nahrungsergänzungsmittel schlucken bis zum Abwinken oder extrem wenig essen. Da geistern ganz viele Vorschläge herum. Die Literaturagenten gehen das heute aber deutlich tiefgründiger an. Wir wollen wirklich verstehen, warum wir überhaupt sterben. Und warum wir sterben, so heißt das aktuelle Buch des diesjährigen Chemie-Nobelpreisträgers Venki Ramakrishnan. Und du, Thomas, hast ihn zum Interview getroffen.
Venki Ramakrishnan, there are so many books. Es gibt viele Bücher, die ich noch lesen möchte und ich hoffe immer auf eine lebensverlängernde Wunderdroge. Nach der Lektüre Ihres Buches gebe ich die Hoffnung auf. Was hat Sie dazu bewogen, ein so disillusionierendes Buch zu schreiben?
To write such a disillusioning book. I wouldn't call it disillusioning. I would call it a dose of realism.
Ich würde es nicht als desillusionierend bezeichnen. Ich würde von einer Portion Realismus in einem Bereich sprechen, der extrem gehypt wird. Wenn die Leute also mein Buch lesen, werden sie sehen, dass wir in den letzten 50 Jahren enorme Fortschritte beim Verständnis des Alterns gemacht haben. Und verstehen ist immer der erste Schritt. In diesem Fall, um unsere Gesundheit im Alter zu verbessern. Dabei geht es größtenteils nicht darum, das Leben zu verlängern, sondern darum, mehr gesunde Lebensjahre zu ermöglichen.
Most of it is not about extending life, but it's about giving you more years of healthy life.
On the other hand, I'm very happy to have read your book. Andererseits bin ich sehr froh, Ihr Buch gelesen zu haben, da ich jetzt bestimmt kein Geld ausgeben werde für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Aber noch wichtiger und unglaublich faszinierend ist, dass ich jetzt weiß, dass es in jedem Menschen etwas gibt, das nicht stirbt. Und zwar die Information darüber, wie eine neue Zelle oder ein ganzer Organismus aufgebaut werden kann. Oder um es unwissenschaftlich auszudrücken, in mir, wie in uns allen, liegt die unsterbliche Geschichte des Lebens, oder?
Lies the immortal story of life, right? That's true. So, in a sense, the bodies we inhabit die.
Das stimmt. Die Körper, in denen wir leben, sterben. Aber Sie müssen bedenken, dass wir direkte Nachkommen einer Lebensform sind, die vor mehreren Milliarden Jahren entstand. Und es gibt eine kontinuierliche, ununterbrochene Kette des Lebens von vor ein paar Milliarden Jahren bis zu uns, die sich bis zu unseren Nachkommen und den Nachkommen aller Lebensformen auf der Erde fortsetzen wird. In diesem Sinne könnte man also sagen, dass das Leben kontinuierlich ist und schon seit sehr langer Zeit existiert, auch wenn die Körper, die dieses Leben bewohnt, kommen und gehen.
Even though the bodies that it occupies come and go.
To describe the process of aging, you use a quote from Ernest Hemingway. Um den Prozess des Alterns zu beschreiben, verwenden Sie ein Zitat von Ernest Hemingway. Ein Mann wird gefragt, wie er bankrott gegangen ist, und er antwortet: auf zwei Arten. Zuerst langsam, dann plötzlich? Inwieweit lässt sich diese Insolvenzerklärung auf das Altern übertragen?
To what extent can this declaration of bankruptcy be applied to aging?
So, if you think of bankruptcy, it means a gradual loss of solvency.
Insolvenz bedeutet einen allmählichen Verlust der Zahlungsfähigkeit. Man fängt an, mehr auszugeben, als man hat. Dann fängt man an, Kredite aufzunehmen. Und schon bald ist man nicht mehr in der Lage, die Kredite zurückzuzahlen. Und dann ist man bankrott. So ähnlich ist es beim Altern, obwohl ich den Vergleich nicht zu weit treiben würde. Das Altern ist das Ergebnis der Anhäufung allmählicher Veränderungen und Schäden an unseren Molekülen, unseren Zellen, unserem Gewebe und schließlich unserem Körper. Und wenn diese Reihe angehäufter Änderungen zu einem kritischen Systemausfall führt, wie im Fall einer Insolvenz, dann würde die letzte Bank sich weigern, ihnen noch mehr Geld zu geben. Ich denke also, dass wir bei einem kritischen Systemausfall unsere Fähigkeit verlieren, als Ganzes zu funktionieren. Ich möchte diesbezüglich auf zwei seltsame Dinge hinweisen. Wenn wir leben, sterben ständig Millionen unserer Zellen. Und tatsächlich müssen viele dieser Zellen sterben, um uns am Leben zu erhalten. Das Gegenteil davon ist, dass, wenn wir sterben, die meisten unserer Zellen zum Zeitpunkt des Todes noch am Leben sind, weshalb sie ihre Organe für Transplantatempfänger und so weiter spenden können. Der Tod ist also etwas Besonderes. Es geht nicht darum, dass jeder Teil unseres Körpers plötzlich stirbt. Es geht darum, plötzlich nicht mehr in der Lage zu sein, als ganzer Mensch zu funktionieren.
It's about suddenly not being able to function as a whole individual.
Das sagt der Chemie-Nobelpreisträger von 2009, Venki Ramakrishnan, über sein Buch »Warum wir sterben«. Sprechen wir gleich noch weiter mit ihm nach Musik von Kurt Weill, »Loading Zones«. Sie hören die Literaturagenten. In der Biologie erleben wir gerade eine Revolution. Unsterblichkeit, einst eine schwache Hoffnung, scheint plötzlich greifbar mittels Wunderdrogen oder neuer Einfriertechniken. Aber funktioniert das wirklich? Der Nobelpreisträger für Chemie, Venki Ramakrishnan, berichtet in seinem Buch »Warum wir sterben« über die neuesten Durchbrüche in der wissenschaftlichen Forschung und hinterfragt die auch kritisch. Die Literaturagenten haben mit ihm gesprochen in der vergangenen Woche, als er für einen Vortrag in Berlin war, und erfahren, dass alle Wundermittel und Gefriermethoden viel weniger wirksam sind als drei ganz einfache Dinge: Ernährung, Bewegung, Schlaf. Wir wollten von Venki Ramakrishnan wissen, warum sind gerade diese drei so wichtig?
So that again, this advice is very old, but our understanding of why they work has only become obvious in the last few decades.
Auch dieser Ratschlag ist schon sehr alt. Aber unser Verständnis, warum das funktioniert, ist erst in den letzten Jahrzehnten gewachsen. So hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass Kalorienbeschränkung die Gesundheit älterer Tiere verbessert. Dies wurde bei vielen verschiedenen Arten nachgewiesen. Die Erkenntnis ist also, dass man älter wird, wenn man mäßig isst. Die andere Sache mit der Bewegung ist, dass sie an der Reparatur und Regeneration von Altersschäden und auch andere Arten von Stress beteiligt ist. Sie kann an der Regeneration der Muskeln beteiligt sein, und Muskelschwund ist ein großes Problem im Alter. Bewegung hat also eine Vielzahl von Vorteilen. Tatsächlich verstehen wir wahrscheinlich nicht einmal alle Vorteile der Bewegung vollständig. Das Thema Schlaf ist besonders interessant. Wir denken, Schlaf sei etwas, das nur Säugetiere tun, die ein Gehirn und Augen oder so etwas haben. Aber tatsächlich ist Schlaf in fast allen Lebensformen verbreitet. Sogar sehr primitive Lebensformen haben eine Art Schlaf. Schlaf ist wichtig, denn während des Schlafzyklus repariert der Organismus viele Schäden und führt viele Wartungsarbeiten durch. Das hält uns wirklich gesund. Diese drei Dinge sind also sehr wichtig. Aber ich sollte noch ein paar andere Tipps hinzufügen, die für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sind. Und zwar gibt es einige Krankheiten, die im Alter häufiger auftreten und für die es sehr gute Diagnosen und sehr gute Behandlungen gibt. Zum Beispiel Diabetes, hoher Cholesterinspiegel, hoher Blutdruck. Dann gibt es bestimmte Arten von Krebs, wie Dickdarmkrebs oder Brustkrebs oder Prostatakrebs. Bei diesen Krebsarten ist die Heilungschance viel höher, wenn sie frühzeitig erkannt werden. Und schließlich haben Sozialwissenschaftler eine merkwürdige Verbindung entdeckt. Soziale Isolation verschlechtert tatsächlich unsere Gesundheit und erhöht die Sterblichkeit. Es ist also gut, nicht sozial isoliert zu sein. Und auch ein Lebensziel zu haben, scheint die Sterblichkeit zu senken. Niemand versteht die zugrunde liegenden Gründe wirklich, außer dass wir wissen, dass das Gehirn auf sehr komplizierte Weise mit dem Rest des Körpers interagiert. Und das kann über diese Art psychophysiologischer Bahnen geschehen.
Was mich überrascht, ist, dass es noch keine bedeutende politische Bewegung gibt, die sowas wie Unsterblichkeit für alle fordert. Warum glauben Sie, dass es sowas nicht gibt?
Why don't you think there is no such thing? Well, I heard that in Germany there is actually a party that wants to spend more money for aging research.
Nun, ich habe gehört, dass es in Deutschland tatsächlich eine Partei gibt, die mehr Geld für die Alterungsforschung ausgeben möchte und Unsterblichkeit will. Das macht aus individueller Sicht Sinn, weil wir lange leben wollen. Und natürlich gibt es gute evolutionäre Gründe dafür, denn dieser Lebenswille hat uns in schlechten Zeiten oder in Gefahr am Leben gehalten. Aber für die Gesellschaft bin ich mir nicht sicher, ob es gut wäre, wenn dieselben Menschen ewig leben. Stellen Sie sich vor, wir würden in 50 Jahren immer noch gegen eine Trump-Wahl kämpfen oder Menschen wie Mao oder Stalin würden noch leben. Ich würde also sagen, das ist keine gute Idee. Ich denke, Fluktuation ist gut für die Gesellschaft. Viele wirklich große intellektuelle und kreative Fortschritte in den Naturwissenschaften, der Mathematik, aber auch in der Literatur und anderen Bereichen sind von jungen Leuten ausgegangen. Und ich denke, diese Fluktuation braucht man, um eine lebendige Gesellschaft zu haben. Sonst wird die Gesellschaft sehr stagnieren. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Sache ist.
Very stagnant society. I'm not sure it's a good thing.
You have a writer on your side. Sie haben ja einen Autor auf Ihrer Seite, den Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro, der behauptet, die besten Romane seien von jungen Autoren geschrieben worden.
That's right. He annoyed all his fellow authors.
Das stimmt. Tatsächlich glaube ich, dass er mit dieser Aussage seine Autorenkollegen mächtig provozieren wollte. Er sprach beim Hay Literaturfestival und ich erinnere mich deutlich daran, dass der Autor, mit dem er darüber stritt, ziemlich genervt war, weil er etwas älter war. Ishiguro sagte nicht, dass man keine gute Arbeit leistet, wenn man älter ist. Darum geht es nicht. Aber die aufschlussreichsten, originellsten Arbeiten entstehen oft, wenn man jünger ist. Und ich denke, das liegt nicht nur am biologischen Altern und dem Verfall unseres Gehirns und so weiter. Das liegt auch daran, dass wir in jungen Jahren alles mit neuen Augen betrachten. Wir sind also nicht durch ein Leben voller Vorurteile und angesammelter Voreingenommenheit geprägt. Wir betrachten die Dinge anders. Und das ist es, was Kreativität oft mit sich bringt.
And that's what often creativity involves.
One last fascinating thought, and you already mentioned it. Ein letzter faszinierender Gedanke, den Sie bereits erwähnt haben. Studien haben gezeigt, dass das Setzen eines Lebensziels die Sterblichkeit verringert. Ich werde also älter leben, wenn ich mir vornehme, welche Bücher ich noch lesen muss.
Yes, I certainly think anything that motivates you.
Ja, ich denke, dass alles, was Sie motiviert, was Ihnen einen Grund gibt, am Leben zu sein, wahrscheinlich eine gute Sache ist. Und deshalb ist es definitiv gut, eine Liste mit Büchern zu haben, die Sie lesen möchten. Und ich plane, mein Forschungslabor nächstes Jahr zu schließen. Ich werde also in gewisser Weise in den Ruhestand gehen, aber ich werde die Zeit nutzen, um Dinge zu tun, die ich schon immer tun wollte, für die mir aber die Zeit fehlte. Und das wird mich hoffentlich motivieren und ein Ziel an sich sein.
And that will, I hope, keep me motivated and be a goal in itself.
You heard it from the Nobel laureate. Prolong your reading list and you grow older.
Well, maybe you stay young. Who knows?
Thank you ever so much.
Thank you.
Also wenn es nach meiner Leseliste geht, dann müsste ich mindestens 150 werden. Insofern bin ich sehr erfreut über dieses Interview mit dem Chemie-Nobelpreisträger Venki Ramakrishnan. Unser Favoritbuch in dieser Woche, wenn Sie sich ernsthaft mit dem Thema Langlebigkeit beschäftigen wollen, ist das unsere Empfehlung, Warum wir sterben, aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche von Sebastian Vogel, erschienen im Klett-Cotta Verlag. 352 Seiten, kosten 28 €, und das vollständige Interview im englischen Original können Sie auf radio1.de nachhören.
Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Literatur muss eben nicht nur vom Leben erzählen, sondern eben auch von dem Leben des Geistes. Und das Leben des Geistes ist das Leben, das sich in der Kunst abspielt.
Daniel Kemmer war das. Bei seiner Lesung im großen Sendesaal in diesem Mai damals stellte er nicht nur seinen Roman Lichtspiele vor, sondern sprach auch über zwei Autoren, die ihn besonders beeinflusst haben, über Franz Kafka und Leo Perutz. Perutz wurde wie Kafka in Prag geboren. Er starb 1957 in Bad Ischl. Perutz war in den 1920er Jahren ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, ging 1938 ins Exil, lebte schließlich in Tel Aviv.
1953 ist sein Roman Nachts unter der steinernen Brücke erschienen, in dem es kurz gesagt ums jüdische Leben in Prag um das Jahr 1600 geht. Und dieser Roman von Perutz hat, so erzählte Daniel Kehmann, eine besondere Spur in seinem eigenen Werk hinterlassen.
Perutz ist nicht jemand, der, er gehört zur Wiener Moderne insofern, als er experimentell ist. Es sind keine realistischen Romane, aber das Experiment spielt sich ganz auf der Handlungsebene ab. Mhm. Und das macht er auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Es hat zu tun mit rätselhaften Kausalitäten, mit Verknüpfungen, und wie im Fall seines berühmtesten, hoffentlich, aber bald auch wieder mehr berühmt, aber wichtigsten Romans Nachts unter steinernen Brücke, der ein Roman ist, der aus Kurzgeschichten besteht, Novellen, wie er sie nennt. Und es gibt sozusagen eine Geschichte dahinter, die nur durch die Verknüpfung dieser Novellen entsteht. Und ja, ich habe mal einen Roman geschrieben, Ruhm, ein Roman in 9 Geschichten, dessen Hauptfigur heißt auch Leo. Also das ist eindeutig, und dazu bekenne ich mich 100%ig inspiriert von Perutz.
Daniel Kehmann war das über Leo Perutz' Roman Nachts unter der steinernen Brücke. Den Roman gibt es als Taschenbuch im DTV-Verlag. 272 Seiten, kosten 12 €. Und jüngst erschienen ist Daniel Kehmanns Buch über Leo Perutz im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Das ist ein Hardcover-Buch, 112 Seiten, kosten 20 €. Die US-Amerikanerin Emilia Earhart ist vor allem als Flugpionierin bekannt. Sie war 1932 die erste Frau, die allein in knapp 15 Stunden nonstop den Atlantik überflog, 5 Jahre nach Charles Lindbergh. Emilia Earhart war nicht nur Pilotin, sondern auch Frauenrechtlerin. Unter anderem gründete sie den Pilotinnenclub der 99s. Bis heute ranken sich viele Mythen um ihr Ende. 1937 brach sie zu einer Weltumrundung auf und verschwand irgendwo im Pazifik.
In diesem Jahr setzen sich gleich mehrere Künstlerinnen und Künstler mit ihr auseinander. Laurie Anderson zum Beispiel hat das Konzeptalbum Emilia veröffentlicht. Jo Ländler hat den Roman Die Himmelsrichtungen über sie geschrieben. Und vom Zeichner Torben Kuhlmann gibt es ein neues Mäuseabenteuer. Earhart, der abenteuerliche Flug einer Wühlmaus. Und unsere Literaturagentin Anne-Dore Krohn hat mit beiden Earhart-Autoren gesprochen. Hallo Anne-Dore.
Hallo, hallo.
Anne-Dore, wie unterschiedlich nähern sich Jo Ländler und Torben Kuhlmann dieser berühmten Pilotin?
Ja, das macht Spaß, die nebeneinander zu legen, weil sie sich sehr unterschiedlich nähern. Also Jo Ländle, der Verleger und Autor, schlüpft in seinem Roman Die Himmelsrichtungen ganz in sie hinein. Er schraubt sich rückwärts zurück in ihre Biografie, und sie wird da sehr lebendig bei ihm. Also er lässt sie sogar ihre Queerness ausleben, das, was man heute Queerness nennen würde. Unter anderem hat sie dort sogar ein Liebesabenteuer mit Eleanor Roosevelt, der Präsidentengattin. Also wirklich großartige Szene. Kann sein, dass es so gewesen ist. Also Jo Ländle lässt Orchester seine Fantasie spielen. Und das alles mit wunderbar weisen, witzigen Dialogen und beeindruckenden Beschreibungen von Flügen, Wolken und der Vogelperspektive bzw. Flugzeugperspektive. Und der Zeichner Torben Kuhlmann kommt von wo ganz anders. Er ist ja bekannt dafür, dass er große Meilensteine der Menschheit aus der Sicht der Mausheit erzählt, also aus der Sicht von Mäusen. Und jetzt in Erhard fliegt eben eine Wühlmaus um die Welt. Und die Besonderheit von Torben Kuhlmann sind diese realistischen, ganz detaillierten Zeichnungen. Das sind Bilder, die einen richtig einsaugen. Also man sitzt mit der Wühlmaus, die später auch die echte Amelia Earhart trifft, erst unter der Erde und guckt die Möhren sozusagen von unten an und fliegt dann später mit ihr um die Welt.
Anne-Dore, du hast beide Autoren zu ihren sehr unterschiedlichen Büchern über Amelia Earhart befragt. Und zwar hast du gerechterweise beiden die gleichen Fragen gestellt. Und die Antworten hören wir jetzt. Die erste ist immer von Jo Ländle, die zweite von Torben Kuhlmann.
Ja, genau. Und meine erste Frage war, was hat Sie an Amelia Earhart so fasziniert, dass Sie ein Buch über sie machen wollten?
Die Faszination für Amelia Earhart entstand tatsächlich, während ich schon an dem Buch gearbeitet habe. Man muss dazu vielleicht kurz sagen, dass ich erst die Idee für ein Mäuseabenteuer habe, das dann über Umwege auf eine berühmte Persönlichkeit der Menschengeschichte hindeutet. Ich hatte eine Idee für eine kleine Wühlmaus, die aus ihrer behüteten kleinen Welt aufbricht, die Welt umrunden möchte. Und dann bin ich beim Thema Weltumrundung natürlich ziemlich schnell über den Namen Amelia Earhart gestolpert.
Das Fliegen allein war es ganz sicher nicht. Ich habe Höhenangst, so dass mir beim Schreiben eigentlich die ganze Zeit immer ein bisschen schwindelig war. Mich hat ihr Geheimnis fasziniert, wobei das größte Rätsel eigentlich gar nicht ihr Verschwinden war, sondern ihr Dasein. Dass sie, was man lange nicht wusste, ein Leben lang Gedichte geschrieben hat, die richtig schön sind. Sie hat jedes an ein Lyrikmanuskript geschickt unter einem männlichen Pseudonym. Die haben nie irgendwas von ihr gedruckt, aber sie hat immer weitergemacht.
Sagt Jo Ländle über Amelia Earhart. Und davor haben wir natürlich Torben Kuhlmann gehört.
Ja, und dann wollte ich von Ihnen natürlich wissen, wie nah Sie dieser Figur bei der Arbeit gekommen sind. Wenn man sich mit so einer Figur beschäftigt, dann stellt sich für mich immer die Frage, wie lebendig wird dann so eine Person?
Oh, hier ist Jo Ländle natürlich eindeutig im Vorteil, da er beim Schreiben auch sprichwörtlich in ihre Fußspuren getreten ist. Ich erlaube mir ja nur eine etwas humorvolle Vorgeschichte, eine parallel laufende Geschichte mit einer kleinen Maus zu erzählen, die irgendwie am Ende verwoben ist mit der Biografie von Amelia Earhart. Sie ist mir vielleicht auf andere Weise ein bisschen lebendiger erschienen, nämlich dadurch, dass ich sie sehr häufig porträtiert habe. Sie ist vorne auf dem Cover drauf. Später hat sie eine ganze Doppelseite gewidmet bekommen mit mehreren Porträts. Man sagt auch immer, durch das Porträtieren eines Menschen dieser Person auch näher kommt. Und tatsächlich kann ich das auch ein ganzes Stück weit unterstreichen.
Amelia Earhart ist mir sehr, sehr nahe gekommen. Das ist in der Arbeit an einem Roman gar nichts Ungewöhnliches. Aber als das Manuskript irgendwann fertig war, ist mir der Abschied richtig besonders schwer gefallen.
Ja, wie viel Recherche und Hintergrundwissen war nötig? Das habe ich die beiden auch gefragt, bevor die Figuren des Buches abheben konnten.
Hier war natürlich der Vorteil, dass ich mich für die Wühlmausgeschichte selbst gar nicht so sehr auf historische Fakten beziehen musste. Wo es dann natürlich wichtiger war, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich auch Amelia Earhart als Figur auftreten ließ und auch so ein paar Episoden ihrer Biografie in meinem Mäuseabenteuer auftauchen lasse. Zum Beispiel ein Besuch in jungen Jahren einer Pilotenschau führte ja dazu, dass sie selbst den Wunsch fasste, Pilotin zu werden. Und diese Inspiration ist auch so ein klein bisschen in meiner Geschichte versteckt.
Ich habe irrsinnig viel über sie gelesen, vor allem von ihr, denn ihre Aufzeichnungen, ihre Logbücher, ihre Briefe und eben die Gedichte sind hervorragend archiviert. Irgendwann muss man das zurücklassen und halb wieder vergessen, damit sich eine eigene Romanfigur bilden kann, die dann auch wirklich lebendig wird und zu fliegen beginnt. Es ist ja keine Biografie.
Ja, aber aus der Biografie von Amelia Earhart wissen wir zwar viel, aber was wir eben nicht wissen, ist dieses Ende. 1937 ging sie verschollen, als sie die Welt umrunden wollte. Und ich wollte von Torben Kuhlmann und von Jo Ländle wissen, was glauben Sie, was ist mit ihr passiert?
Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich meine Wühlmaus auch verschwinden lasse. Allerdings ist es bei ihr eine bewusste Entscheidung zu verschwinden. Sie hat ein paar Absprachen getroffen, die darauf hindeuten, dass sie vielleicht sich von einem Waschbären fressen lassen müsste, sollte sie jemals ihr Abenteuer abschließen. Deswegen ist es naheliegend zu sagen, das Abenteuer geht eigentlich immer weiter. Und im Buch von Hugh Lendl ist auch ein Satz versteckt, der eine ähnliche Botschaft trägt, nämlich, dass wenn sie niemals gelandet ist, sie auch nicht gestorben sein wird.
Ich weiß nicht, was auf der letzten Etappe ihrer Weltumrundung passiert ist. Und bei allem, was ich für den Roman dazu erfunden habe, war mir wichtig, ihr diesen Raum zu lassen, das Geheimnis ihres Endes. Dieses Unwissen ist ein Teil ihres Lebens geworden. Das müssen wir ertragen. Für mich hat sie nie aufgehört zu fliegen.
Amelia Earhart fliegt also weiter in den Büchern von Torben Kuhlmann und von Jo Ländle, die unsere Literaturagentin Anne-Dore Krohn im Doppelinterview befragt hat. Und Torben Kuhlmanns Earhart ist im Nord-Süd-Verlag erschienen, hat 128 Seiten, kostet 24 Euro. Jo Ländles Die Himmelsrichtung ist im Verlag Penguin rausgekommen und hat 256 Seiten, kostet 24 Euro. Vielen Dank, Anne-Dore.
Gerne.
Und wenn Sie demnächst zur Amelia Earhart Lektüre noch die passende Musik hören möchten, im Sommer ist ein Album erschienen, das von der Flugpionierin und Frauenrechtlerin inspiriert wurde. Die New Yorker Avantgarde-Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson hat zu Amelia Earhart eine Seelenverwandtschaft gespürt und im Album, in ihrem Konzeptalbum Die letzte Reise von Amelia Earhart vertont. Hier ein Song über eine Zwischenetappe der Weltumrundung India and down to Australia.
Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ich verschreibe Ihnen da mal.
Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
Jede Woche machen wir uns an dieser Stelle auf die Suche nach einem ganz besonderen Buch, das genau im richtigen Moment zum richtigen Menschen kommt. Unsere Buchbehandler und Buchbehandlerinnen arbeiten in unabhängigen Buchläden und versuchen genau das richtige Buch zu finden. Wenn auch Sie mal in den Genuss so einer Buchbehandlung kommen wollen, einfach auf radio1.de gehen und auf der Seite der Literaturagenten anmelden und dann melden wir uns bei Ihnen. Heute kommt Hörerin Susanne dran mit einer maßgeschneiderten Buchbehandlung. Schönen guten Abend, Susanne.
Guten Abend.
Sie haben uns geschrieben, Sie haben lange in Berlin gelebt und leben jetzt hauptsächlich in Ihrer alten Heimat in Heidelberg. Und da haben Sie Literaturagenten mit hingenommen. Das freut uns natürlich sehr, Susanne.
Ja, ich habe Radio 1 mitgenommen, genau. Also ich lebe auch noch in Berlin. Ich pendel. Also in Berlin ist meine Lebensgefährtin und in Heidelberg sind meine Kinder und meine Enkel. Und ja, da mache ich so ein bisschen einen Spagat.
Das heißt, Sie wissen immer genau, wie das Wetter in Berlin ist, wenn Sie in Heidelberg sind.
Genau. Ich weiß sowieso viel, was los ist in Berlin und was in Heidelberg jetzt nicht so los ist. Ja.
Beim Anlass für die Buchbehandlung haben Sie uns geschrieben, dass Sie 61 sind, gefühlt aber eher 48 und sich gerade mit dem Thema Alter ganz intensiv auseinandersetzen. Sie schreiben, alte Freundschaften tragen nicht mehr, weil jeder anders alt wird. Wie meinen Sie das und was beschäftigt Sie da gerade genau?
Ja, ich habe eher so ein ungewöhnliches Leben mit einigen Brüchen und ja, bin eben von Heidelberg nach Berlin gezogen und dann wieder zurück und habe viele alte Freundschaften, also die schon 40 oder 45 Jahre dauern und ich merke, ich habe mich einfach verändert auch in dem Leben in Berlin, dass es dann nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten gibt und dass ich, obwohl ich 61 bin, immer noch gerne echt was erleben möchte und frisch bleiben und gleichzeitig aber auch merke, dass mein Körper mir schon sagt, wie alt ich bin. Trotzdem möchte ich mir die Neugier behalten.
Eine wichtige Frage für Sie ist im Moment, haben Sie geschrieben, wie möchten Sie Ihre restliche Zeit leben, wie Krankheit und Tod begegnen, wie lebendig, frisch und neugierig bleiben und neue Freunde finden im Alter? Wie sollte das Buch aussehen, das Ihnen dabei hilft?
Also ich habe ein Buch und zwar von Uwe Timm, Rot. Das gefällt mir immer noch. Also es sollte einen Tiefgang haben, und auch Humor, sich mit dem Altern beschäftigen und gleichzeitig auch vielleicht mit Familie, Entwicklung.
Das ist doch schon mal, das sind doch schon mal einige Anhaltspunkte. Und ich würde sagen, Eleni Eftimio aus der Kreuzberger Buchhandlung Leseglück kann jetzt eigentlich mal übernehmen. Hallo Eleni.
Hallo, guten Abend. Hallo Susanne. Hallo, hallo. Ihr beiden.
Hallo. Keine leichte Aufgabe, ein Buch zu finden, das all das erfüllt. Außerdem Humor und Tiefgang wünscht sich Susanne. Hast du schon eine Idee, Eleni?
Ja, ich habe tatsächlich schon eine Idee und ich habe gedacht, so, oh, das wäre jetzt so schön, wenn Sie das Buch noch nicht kennen würden, Susanne. Und zwar habe ich daran gedacht, an das Buch von Lucy Fricke, Das Fest. Das ist jetzt vor kurzem erschienen. Kennen Sie das schon?
Nein, ich habe es noch nicht gelesen, aber es steht auf meiner Liste.
Ja, also ich finde, es passt deshalb sehr gut, weil es geht ja, weil Sie geschrieben haben oder auch eben schon gesagt haben, 61 gefühlt wie 48. Der wäre ja theoretisch der 50. Geburtstag noch vor Ihnen. Ja. In dem Buch geht es nämlich darum, dass Jakob, ein ehemaliger Regisseur, 50 geworden ist und eigentlich nicht feiern möchte und seine beste Freundin ihm dann einen wunderschönen Tag beschert, wo er zufälligerweise, natürlich geplant von seiner besten Freundin, auf alte Weggefährten und Weggefährtinnen trifft und das am Ende dann so herrlich endet, was ich jetzt natürlich nicht erzählen möchte. Es ist wirklich ein so schönes, humorvolles, tiefsinniges, liebevolles Buch, was sich mit dem Altern beschäftigt und einfach bezaubernd geschrieben. Und irgendwie alles, was Sie vorhin gesagt haben, passt. Es passt einfach perfekt zu Ihnen, das Buch.
Ja, vielen Dank. Ja, also es haben ja auch schon Freundinnen empfohlen.
Ja, ich muss einfach dran denken, überall in der Stadt tauchen jetzt Plakate auf zu diesem Buch von Lucy Frick und da steht immer drauf, es wird Zeit, das Leben zu feiern.
Ja, das finde ich auch.
Also ich würde mal sagen, Eleni Eftimio hat das Lineal genommen und das Buch auf ihrer Liste dreimal dick unterstrichen. Liebe Susanne.
Ja, dann werde ich dieser Empfehlung folgen und bedanke mich.
Gerne.
Sehr gerne.
Und wenn Sie auch das Leben feiern wollen, dann empfehlen wir Das Fest von Lucy Fricke. Erschien im Klaassen Verlag, 144 Seiten, kosten 20 Euro. Viele Grüße nach Heidelberg und viele Grüße nach Kreuzberg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Mitten in der Nacht sind Maja und ihre Nichte Cordelia in Wien unterwegs, als sie einer weiteren außergewöhnlichen Nachtwanderin begegnen, einer Stute. Die schließt sich den beiden an, zieht in ihr Haus in der Vorstadt ein, wird auf den Namen Isidora getauft und stellt die beiden Frauen schnell vor große Herausforderungen.
Der beste Tag seit langem, so heißt der Roman von Jana Volkmann, in dem es um eine ungewöhnliche Mensch-Tier-Beziehung geht. Das Buch, das es im November auf die SWR-Bestenliste geschafft hat, stellt uns die Schriftstellerin und Theaterautorin Miko-Sophie Kümmel vor. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, freut mich.
Und da du neu bist im Kreis unserer lesenden Autorinnen, vorab die Frage, wie steht's denn bei dir mit dem Lesen? Bist du vor allem Lesende oder vor allem Schreibende?
Naja, also meine Großeltern sind ja Kammgarn-Spinner gewesen. Ich komme mehr so vom Spinnen. Also ich denke mir schon einfach gern Sachen aus. Und das mit dem Lesen ist, manchmal gibt es zwischendurch so wochenlang Pausen und dann gibt es so Binge-Reading-Wochenenden, wo ich so 5 Sachen hintereinander lese. Aber ich habe schon immer zumindest ein Buch dabei, sonst fühle ich mich irgendwie nicht so richtig angezogen.
Also so ein Binge-Reading-Wochenende würde ich auch demnächst mal buchen. Das macht bestimmt Spaß. Kommen wir zum Buch von Jana Volkmann. Das ist ja eine ungeheure, ans fantastisch grenzende Episode. Zwei Frauen läuft nachts eine Stute zu. Wie schafft es denn Jana Volkmann, dass die Handlung glaubhaft bleibt? Wie erzählt sie?
Also der Roman spielt ja in Wien und ich habe letzten Sommer 2 Monate in Wien verbringen dürfen zum Schreiben und bin da nachts manchmal mit dem Rad rumgefahren und da sieht man nachts, wie die Fiaker kutschen, mit Kutschern allerdings und Pferd, die den Stadtkern verlassen und nach draußen fahren, da wo die Pferde jedenfalls untergestellt werden. Also nachts Pferden zu begegnen ist in Wien im Sommer gar nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Und nur, dass diese eben sich davon gestohlen hat und stiften gegangen ist, diese Stute, das ist ja eigentlich das Ungewöhnliche. Und das ist irgendwie ganz charmant, finde ich, weil Jana Volkmann so spielt mit so einer Fantasie von, es läuft einem so ein Pferd zu, ist irgendwie auch so eine Mädchen- und Jungs-Fantasie, finde ich, hat immer ein bisschen was von Pippi Langstrumpf. Ja. Da sitzt aber ja kein Mädchen drauf, sondern sie finden die einfach und das Tolle ist irgendwie, dass die Sprache von Jana Volkmann so eine was Organisches hat, was Melodiöses, was sehr Taktiles, was einfach so in der Lage ist, so Dinge in die Welt zu stellen und so genau hinschaut, dass man da irgendwie mitgehen möchte.
Mhm. Maya, die Erzählerin, ist ja, kann man sagen, Lebenskünstlerin. Wie ist denn ihr Umgang mit dem zugelaufenen Pferd und wie beeinflusst das ihr Leben und das der Nichte Cordelia?
Ja, und das ist irgendwie der erste komische Umbruch, ist, dass sie eigentlich merken, dass die beiden gar keine Ahnung davon haben, wie man mit so einem Pferd umgehen muss, wenn man das plötzlich im Flur oder zumindest im Garten stehen hat. Das ist eigentlich so ein Fremdkörper. Sie machen sich schon schnell Gedanken, wie behandeln wir das jetzt irgendwie gut und richtig. Aber sie sind ein bisschen überfordert davon. Langsam breitet sich irgendwie auch Heu im kompletten Haus aus und so langsam übernimmt das Pferd den kompletten, ja, das komplette kleine Grundstück und das geerbte Haus und die Grenze von außen und innen verschwimmt so langsam. Und das ist eigentlich auch das, worum es in dem ganzen Buch geht, darum, dass es so Transgressionen gibt und Bewegungen zwischen innen und außen und die Grenzen verlaufen.
Und was hat es mit dem Titel auf sich? Was ist eigentlich der beste Tag seit langem?
Ja, das markiert diesen Findungstag. Also die nennen die Stute ja auch Isidora, also ein Geschenk der Göttin Isis, ein Gottesgeschenk. Und das ist so ein Zäsurtag, als sozusagen so eine Bewusstheit irgendwie so in deren Leben einkehrt. Mit dem Aufenthalt des Pferdes und der Anwesenheit verändert sich einiges. Die beiden sind eh gerade in so einer Umbruchsphase. Maya ist die Tante von Cordelia und die Cordelia wird langsam erwachsen und da verändern sich eh gerade die Zusammenhänge und das wird durch diese Anwesenheit dieses Tieres eigentlich nur noch mal intensiviert und der Blick auf das Zivilisatorische und auch so darauf, wie wir Tiere behandeln und wie Tiere sich behandeln lassen oder auch nicht mehr, das ist eigentlich das, was seit diesem besten Tag seit langem so ein bisschen losbricht. Das hat ja auch so ein revolutionäres Moment. Dann passieren langsam komische Sachen. Tiere verschwinden irgendwie aus den Zoohandlungen und Labors und so weiter. Und die Maya ist ja die Erzählerin und die Hauptfigur ist benannt nach Max Stirner, einem Vorreiter des individualistischen Anarchismus. Also es gibt durchaus auch ein politisches Moment, der aber total schön so in der Unterschicht mitschwingt, in so einer fast märchenhaften Wien-Geschichte, Wiener Außengürtel-Geschichte.
Ja, ja. Wobei Max Stirner ja hier in Berlin-Mitte an der Ackerstraße begraben ist. Da war ich nämlich neulich an seinem Grab. Zum Schluss, wie immer und für dich zum ersten Mal, bitte ein Kurzurteil für den Buchaufkleber.
Ein Buch, das einfühlsam, humorvoll und reflektierend auf dem Mäuerchen balanciert, das drinnen von draußen trennt, Mensch von Tier und gestern von morgen.
Das war doch wunderbar von dir balanciert. Miko Sophie Kümmel hat uns vorgestellt Jana Volkmanns Roman Der beste Tag seit langem. Ein bisschen Pippi Langstrumpf für Erwachsene, wenn wir dich richtig verstanden haben. 256 Seiten kosten 26 € und das Buch ist im Residenz Verlag erschienen. Vielen Dank.
Gerne, vielen Dank.
Was sind die lebensnotwendigen Läden, die wir in unserem Umfeld unbedingt brauchen? Ein guter Bäcker ist ganz wichtig, finde ich. Ein gutes Café und ganz, ganz wichtig, der gute Buchladen im Kiez mit echten Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die auch gelesen haben, was sie da verkaufen, uns Bücher empfehlen können, die zu uns passen und auch immer wieder kleine Lesungen organisieren.
Genau, vor 10 Jahren haben die unabhängigen Buchhandlungen damit angefangen, sich selbst und zu Recht zu feiern für das, was sie da leisten. Bei der Woche der unabhängigen Buchhandlung, die gestern begonnen hat und auch bis zum 9. November, also bis nächsten Samstag, läuft. Über 900 Buchhandlungen in ganz Deutschland beteiligen sich, auch Buchhändler David Mesche von der Buchbox in Berlin, der die Woche der unabhängigen Buchhandlung mitgegründet hat. Also herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, David Mesche.
Herzlichen Dank.
Hallo.
Freut mich. Hallo.
Wie ist denn die Idee zur Woche unabhängiger Buchhandlungen entstanden vor 10 Jahren? Was wolltet ihr damals erreichen?
Ja, 2013 war es so, dass die unabhängigen Buchläden eigentlich so ihr Ding gemacht haben und es fast keine Vernetzung gab zwischen den Läden. Und ich fand auch zu wenig Wertschätzung in der Öffentlichkeit für das, was die unabhängigen Buchläden so machen. Und deswegen habe ich dazu andere Gleichgesinnte aufgerufen, in einer speziellen Woche rauszugehen, die Unabhängigkeit zu feiern und auch darüber zu reden, wie wichtig die unabhängigen Buchläden sind.
Seit 2015 verleiht ihr ja immer kurz vor der Woche der unabhängigen Buchhandlung einen eigenen Literaturpreis auf der Frankfurter Buchmesse, den Preis der unabhängigen Buchhandlung. In diesem Jahr hat ihn Alina Bronski bekommen für ihren Roman Pi mal Daumen. Im Jahr davor war es Caroline Wahl mit ihrem sehr erfolgreichen Debüt 22 Bahn. Warum ist es euch wichtig, auch einen eigenen Literaturpreis zu vergeben, über den Buchhändlerinnen und Buchhändler in ganz Deutschland abstimmen dürfen?
Ja, Tatsächlich, zuerst war die Woche Unabhängige Buchhandlung, die hat nicht so viel Resonanz in der Öffentlichkeit gefunden. Wir haben uns dann überlegt, wie können wir die Reichweite erhöhen? Und uns ist dann aufgefallen, dass ein authentischer Preis der BuchhändlerInnen fehlt in Deutschland. Mhm. Also nicht von einer kleinen Jury, elitären Jury gewählt wird, sondern wirklich von den Menschen, die jeden Tag mit den Lesenden zu tun haben. Und so kommt es dann zur Shortlist der 5 Lieblingsbücher und zu dem einen Lieblingsbuch.
Und inwiefern unterscheidet sich euer Preis auch wirklich von den vielen anderen Literaturpreisen, die es da gibt? Inwiefern haben denn Buchhändlerinnen und Buchhändler andere Kriterien bei der Auswahl als Jurys sonst?
Ja, ich finde, dass die Bücher lesbarer sind, die auf dieser Liste stehen. Das sind alles Bücher, die man blind zum Beispiel zu Weihnachten verschenken kann, fast jedem oder jeder. Gut lesbare Stoffe, da sind auch mal Liebesgeschichten drin, mit einer gewissen Tiefe, aber trotzdem einer guten Lesbarkeit.
Ja, was der Engländer da so schön Good Read nennt. Wenn du die Situation für kleinere, inhabergeführte Buchhandlungen heute mit der vor 10 Jahren vergleichst, als ihr die Woche Unabhängiger Buchhandlung ins Leben gerufen habt, was sind die größten Veränderungen?
Ja, damals war ja das Hauptproblem, dass der Onlinehandel dass es diesen Verdrängungswettbewerb gab durch den Onlinehandel und die großen Ketten. Heute sind die Probleme, glaube ich, andere. Also zum Beispiel die Streaming-Anbieter machen ja den Buchhandlungen auch eine gewisse Konkurrenz. Mhm. Und ja, die Probleme haben sich verlagert. Also es ist auch schwieriger, Mitarbeitende zu finden, und die Ausschreibungsregelungen zum Beispiel haben sich geändert für Schulbuchaufträge, die für viele kleine Buchläden sehr wichtig sind. Die werden jetzt auch von größeren Konzernen oft an größere Konzerne vergeben, und so gibt es immer wieder neue Herausforderungen für uns.
Die Woche der Unabhängigen Buchhandlung, die läuft noch bis nächsten Samstag. David, wenn du jetzt mal auf unser Sendegebiet schaust, in Berlin und Brandenburg, welche 3 vielleicht ganz unterschiedlichen Veranstaltungen kannst du denn da in den nächsten Tagen empfehlen?
Ja, es ist schwer, sich zu entscheiden, weil es gibt natürlich ganz viele. Zum Beispiel am Dienstag wird ein literarischer Herbstabend in der Buchhandlung Anna Kulut stattfinden um 19.30 Uhr. Das ist ein Buchempfehlungsabend mit Brezeln und Wein. Das klingt sehr vielversprechend. Da gehe ich bestimmt auch hin. Oder kann ich gar nicht, weil wir haben gleichzeitig noch eine...
Verdammt!
Oh Mist! Wir haben gleichzeitig noch eine eigene Buchpremiere mit Eva Bieringer, ein ganz tolles Sachbuch. Sie spricht mit Katja Lewina über ihr Sachbuch Unversehrt und wie weiblicher Schmerz unterschätzt, übergangen und abgewertet wird im Silent Green. Das am Dienstag um 19.30 Uhr. Und dann habe ich noch was für Kinder zwischen 10 und 13. Und zwar Annika Scheff liest aus Herbst auf Solup. Ein magisches Buch, ja, für Kinder. Und zwar wird das stattfinden in der Buchhandlung Misak in Eberswalde um 15 Uhr.
Also für jeden und jede ist was dabei, wie überhaupt für jede und jeden in den unabhängigen Buchhandlungen immer was zu finden ist. Noch bis zum 9. November läuft die Woche Unabhängiger Buchhandlung in ganz Deutschland. Wir haben darüber gesprochen mit David Mesche, der sie gegründet und organisiert hat. Das komplette Programm finden Sie im Internet unter wub-event.de oder einfach Woche Unabhängiger Buchhandlung googeln. Vielen Dank, David, für das Gespräch.
Danke auch. Wir sehen uns dann in der unabhängigen Buchhandlung um die Ecke.
Genau, feiert noch schön. Tschüss.
Tschüss.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Vielleicht gehören Sie ja zu den Menschen, die nicht nur gerne lesen, sondern sich auch immer mal wieder gerne was vorlesen lassen. In der ARD Audiothek finden Sie da jede Menge Vorlesestoff.
In dieser Woche möchten wir Ihnen mal den Podcast Bauchgefühl Reden und Lesen empfehlen. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In jeder Folge gibt es ein Gespräch mit einem Autor oder einer Autorin, die dann aus ihrem aktuellen Buch vorlesen. Sie können in ungefähr 40 Minuten also etwas tiefer eintauchen ins Thema.
Und zuletzt war in Buchgefühl, Reden und Lesen von BR2 die Schauspielerin Lea Ruck-Paul zu Gast, die gerade ihren Debütroman Bye Bye Lolita bei Woland und Quist veröffentlicht hat. Darin erzählt sie Wladimir Nabokovs Roman Lolita neu, der Roman über ein 12-jähriges Mädchen, das von einem Mann entführt und vergewaltigt wird. Sie schreibt ihn aus der Perspektive von Dolores Hayes, also der Lolita selbst.
Ich habe immer die Schale gesucht, in die ich das, was ich in meinem Leben erfahren habe, was andere erfahren haben, was ich recherchiert habe, so gießen kann. Und da ist mir eben wieder Lolita eingefallen, weil ich als Kind mehrmals als Lolita bezeichnet wurde. Ich habe so Sprüche gehört, so benimm dich nicht wie so eine Lolita und dachte mir, was heißt das denn? Keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann das Buch gefunden und habe angefangen, das zu lesen als Teenagerin und habe das gar nicht begriffen. Und dann habe ich es mir wieder hergenommen, vor 2,5 Jahren oder so.
Lea Ruck-Paul war das über ihren Roman Bye Bye Lolita. Sie sagte im Interview, sie hätte das Buch nicht schreiben wollen, weil sie das Gefühl hatte, mit Wladimir Nabokovs Roman stimme etwas nicht. Sie wollte vielmehr dagegen anschreiben, was später aus dieser Figur Lolita wurde. Das hat sie im Gespräch mit unserem Kollegen Nils Beinker gesagt. Das junge Mädchen, das den armen, von seinen Trieben gebeutelten älteren Mann so reizt, dass der nicht anders kann, als mit ihr Sex zu haben. Anders als bei Nabokov stirbt Dolores nicht, sondern überlebt. Die Erzählerin Dolores ist im Roman von Lea Ruck-Paul Ende 30.
Also für mich war es klar, dass ich nicht aus einer reinen Kinderperspektive schreiben kann. Ich finde es nicht auszuhalten im Grunde. Ich finde es auch so manchmal schwer auszuhalten. Und für mich war es eben auch wichtig, über Resilienz zu erzählen. Darüber zu erzählen, wie sehr das, was so oft abgetan wird und was so oft klein gemacht wird, also eben Übergriffe, nicht nur der große sexuelle langjährige Missbrauch, sondern alle Arten von Übergriffen, was das macht. Und deswegen war es mir wichtig, dass das eine erwachsene Frau ist, die anders reflektieren kann.
Und diese erwachsene Dolores liest den schwarzen Taschenkalender von Humbert Humbert und erinnert parallel alles aus ihrer Perspektive. Lea Ruck-Paul liest aus ihrem Debütroman Bye Bye Lolita.
Ich habe die Augen geöffnet. Vielleicht haben sie sich auch selbst aufgeklappt, ohne mein Zutun. Wie bei einer Puppe, die man in die Senkrechte befördert. Klack. Es gab keinen Übergang zwischen Schlaf und Wachen, kein Schlummern, kein sich Rekeln und Dösen. Ich bin wach auf eine trockene Art. Ich stehe von meiner Matratze auf, lege seinen schwarzen Taschenkalender auf den Tisch, schlage ihn irgendwo auf. Die lächerliche Lupe, die ich gekauft habe, vergrößert seine Schrift. Ich lese. Irgendwann muss ich die Lupe weglegen, weil die Worte Monstrositäten werden, die mich anspringen, anstatt sich wie zuvor meinem Blick zu entziehen. Ich weiß nicht weiter. Ich frage mich, warum ich so dumm bin. Ich bin so dumm. Ich leide an Selbstüberschätzung. Wie konnte ich glauben, dass ich das aushalten würde, dass ich das irgendwie... Ich stelle mir ihn vor. Morgens, nach dem Aufstehen mit diesem Mundgeruch nach verschlafenen Zigaretten. Ich will Hände haben, die so stark sind, dass ich ihm in den Bauch greifen und seine Organe herausreißen. Der erste Absatz, den ich lese, lautet wie folgt. Heute glaube ich, dass es ein großer Fehler war, in den Osten zurückzukehren und sie in jene Birdslayer-Privatschule zu stecken, anstatt irgendwie die mexikanische Grenze zu überklettern, solange es möglich war, um dann in subtropischer Seligkeit ein paar Jährchen in Ruhe zu leben, bis ich meine kleine Kreolin in aller Sicherheit heiraten konnte. Denn ich muss bekennen, dass ich je nach dem Zustand meiner Drüsen und Ganglien im Verlauf ein und desselben Tages von einem Pol des Irrsinns zum anderen wechseln konnte, von dem Gedanken, dass ich mich irgendwie einer schwierigen Heranwachsenden entledigen musste, deren magisches Nymphettentum sich verflüchtigt hätte, zu der Vorstellung, dass ich sie mit Geduld und Glück dahin bringen konnte, eines nicht allzu fernen Tages eine Nymphette mit meinem erlesenen Blut in ihren Adern zu produzieren. Lolita die Zweite, die 8 oder 9 wäre zu einer Zeit, in der ich mich noch dans la force de l'âge befinden würde. Ich lege mich zurück auf die Matratze. Ich lese. Ich kann seit Tagen nicht aufstehen. Wenn ich vor die Tür gehe, ein kleines gebeugtes Skelett mit Augenringen bis zum Kinn, dann ist mein Scheitern für alle sichtbar. Ich schaffe es nicht in den Supermarkt. Mein Kühlschrank ist leer. Schon der Gedanke, meine Wohnung zu verlassen, löst Herzklopfen aus, das ich nur in den Griff kriege, wenn ich mich unter der Bettdecke zusammenrolle. Ich wasche mich nicht. Mir fällt auf, dass ich meine Menstruation schon lange nicht mehr bekommen habe. Ach, lasst mich allein in meinem kleinen Mädchenpark, in meinem moosigen Garten. Lasst sie für alle Zeiten um mich spielen, nie erwachsen werden. Sein Fluch hat sich erfüllt. Ich stecke im Kind fest, im kleinen Mädchen.
Das waren ein paar Eindrücke aus dem Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen von Bayern 2 mit Lea Ruckbaul, in dem sie ihren Roman Bye Bye Lolita vorgestellt hat. Den ganzen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Genau, und an dieser Stelle müssen wir natürlich noch sagen, dass der Roman von Lea Ruckbaul Bye Bye Lolita bei Woland und Quist erschienen ist, die just an diesem Wochenende ausgezeichnet wurden mit dem Berliner Verlagspreis. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal von uns dazu.
Und denken Sie an den Anfang unserer Sendung, den Hinweis von Chemie-Nobelpreisträger Venki Ramakrishnan, indem Sie Ihre Leseliste verlängern, die Liste der Bücher, die Sie noch lesen wollen, verlängern Sie Ihr Leben.
Genau, das machen wir jetzt beide auch, oder Thomas?
Unbedingt.
Tschüss.